Okay, Open Court im Jahr 2024. Jens, manchmal muss ich mich selber drücken. Haben wir wirklich das Jahr 2024?
Ja, wenn du 24 sagst, dann fühlt man sich so alt, aber gehen wir mal weiter, ja? Neues Jahr.
Neues Jahr, neues Glück. Wir haben in der ersten Folge in 24 direkt einen Special Guest für euch. Marco Pesic, der Geschäftsführer des FC Bayern Basketball und natürlich Hausherr hier auch. Marco, erstmal ein dickes, gutes neues Jahr, 24. Und die Frage ist, die erste natürlich, du kennst es nicht anders, als ehemaliger Basketballprofi, langjähriger Geschäftsführer. Da gibt es keine Feiertage wie Weihnachten, Ostern, Silvester, was auch immer. Bist du dennoch irgendwie zur Ruhe gekommen?
Erstmal Servus, danke Steffen, aber ich habe euch hier über die Feiertage nicht gesehen. Also du als ehemaliger Spieler hast ganz schön viel frei gehabt an den Feiertagen. Deshalb müssen wir es ja nachholen jetzt, dass du ein bisschen mehr
Aber du arbeitest. Gehst gleich so rein, ja? Okay, alles klar. Das gefällt mir.
Du warst auch nicht da.
Also ich habe mich um die deutsche Basketballjugend gekümmert hier bei der deutschen Nationalmannschaft.
Oh, das ist ehrenwert.
Wenn wenigstens jemand, der etwas tut. Nee, ich war... Es war okay. Also ich habe jetzt nicht viel anders gemacht als die Jahre davor. Wir haben ja über die Weihnachtsfeiertage war es ein bisschen ruhiger hier im BMW-Park. Außer die Mannschaft hat trainiert und ich mache das, was ich jedes Jahr mache. Am Weihnachtsfeiertagen arbeite ich, weil da ist keiner, das stört.
Aber so Weihnachten selbst feierst du am 24. Mal ohne Basketball? Also geht es überhaupt für
Nee, ich feier am 24. kein Weihnachten. Mein Weihnachten ist nach dem alten Kalender 6., 7., 7. Januar. Wir machen alles 2 Wochen später. So ist es bei uns zu Hause. Aber wie gesagt, ich war eigentlich viel im BMW-Park, weil die Mannschaft am 25. da war und ich habe wirklich viel nachholen müssen wegen den ganzen Reisen. Und es gibt so ein paar Sachen, Rechnung freigeben und so weiter, die ich eigentlich nicht jeden Tag schaffe. Und das habe ich alles über die Feiertage nachgeholt.
Ja, das sind doch schon mal spannende Informationen. Aber lass uns auf jeden Fall heute über das Jahr 23 sprechen und vielleicht auch über spannende Dinge, die in 24 passieren. Gibt es für dich, oder was schießt dir direkt in den Kopf, wenn du an das Jahr 23 denkst, sowohl privat und auch sportlich? Bleibt da direkt was hängen?
Ja, was hängen bleibt, ist immer das, was am Schluss passiert ist, nämlich, dass wir wirklich die ersten 3 Monate einer neuen Saison nach einer überragenden Weltmeisterschaft hatten, die uns alle so ein bisschen, wie soll ich sagen, emotional auf neue Höhen gebracht hat. Ich glaube, wir im Verein haben sehr davon profitiert. Nicht nur, dass Deutschland Weltmeister geworden ist und dass wir 3 Weltmeister haben, sondern wir haben einen neuen Trainer, wir haben eine neue Mannschaft. Wir sind jetzt, waren 10-mal hintereinander ausverkauft. Ich glaube, das wird sich hintereinander ausverkauft. Ich glaube, bis auf 2 Spiele. Pokalspiel gegen Oldenburg und ich glaube, das erste Euroleague-Spiel gegen Berlin war man nicht ganz ausverkauft, aber sonst war man immer ausverkauft. Wir haben wahnsinnig Zahlen im Merchandising, die besten, die wir bis jetzt hatten. Ticketing sowieso und scheint so, als wenn nach der wirklich schwierigen Zeit in der Pandemie und den 1-2 Jahren danach, die wir wirklich zu kämpfen hatten, scheint sich diese Arbeit, die wir geleistet haben, vor allem die Mitarbeiter im Backoffice, so ein bisschen auszuzahlen. Im Hinblick auf den SAP-Garten ist das wirklich etwas sehr, nicht nur emotional sowieso, aber vor allem etwas sehr Motivierendes, für nicht nur für die erste Hälfte 24, wo wir wirklich Chancen haben, 2 Titel zu gewinnen, sondern auch Hinblick auf die Eröffnung des SAP-Gartens ist das alles wirklich sehr, sehr schön. Aber wenn man dann sich ein bisschen hinsetzt, und da gab es natürlich genug Zeit, jetzt auch drüber nachzudenken, war das ein sehr kompliziertes Jahr 23 mit sehr vielen Tiefschlägen, Sachen, die uns sehr nachdenklich gemacht haben. Wir haben eine Phase gehabt im ersten Quartal 23 mit dem Höhepunkt, ich glaube, dritte Woche Februar, wo wir den Pokal gewonnen hatten, wo wir wirklich ein überragendes Turnier in Oldenburg gespielt haben, wo auf einmal alle mehr oder weniger, ich glaube, bis auf Elias, gesund waren. Und dann brach das dann wieder auseinander kurz nach dem Top 4. Wir waren immer irgendwie mit uns selbst beschäftigt, mit den Problemen, die wir hatten, konnten kaum nach vorne arbeiten, hatten ein bisschen Angst, was, wenn sich der Spieler in dem Spiel verletzt und schaffen wir es. Und dann hatten wir wirklich ein Tiefschlag, oder ein sehr, sehr negatives Erlebnis mit dem, wie die Bundesliga geendet hat letztes Jahr. Aber alles in allem, wir haben uns irgendwie da rausgekämpft und momentan sieht das alles etwas anders aus, wie ich finde.
Das war jetzt dann auch das letzte Jahr von Andrea Trinchieri und die Trennung war von beiden Seiten sehr professionell. Wie würdest du jetzt diese Zeit von Andrea Trinchieri im Nachhinein nochmal beurteilen?
Ja, es gab keine Trennung, sein Vertrag ist einfach ausgelaufen. Ich glaube, es gibt so Situationen in einer Karriere oder in einem Leben, wo einfach der Vertrag ausläuft und man sich dann für anderes entscheidet. Eher wahrscheinlich für ein bisschen Ruhe und ein bisschen Zeit auch zu regenerieren, weil die 3 Jahre, die Andrea, vor allem die ersten 2, die Andrea bei uns gearbeitet hat, die waren sehr, 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 sehr anstrengend. Erstes Jahr volle keine Pandemie, ohne irgendwelche Zuschauer. Sehr, wirklich sehr, sehr schwierigen Umständen. Das zweite Jahr war ein bisschen besser, aber auch das war eigentlich nicht sauber. Dann viele Verletzungen, dann die Sache mit Paul und am Ende des Tages waren wir letztes Jahr nicht gut insgesamt, aber Andrea hat ziemlich viel Pech gehabt, würde ich sagen, wenn man jetzt nur aus seiner Sicht schaut. Und der hat uns, was er uns gegeben hat, natürlich die 2 Playoff, die 2 Playoff-Teilnahmen in 21 und 22. Und was wir dadurch gewonnen haben, ist nicht nur die Erfahrung, sondern auch eine gewisse Illusion, dass wir, dass es manchmal nicht, dass manchmal Sachen, die unmöglich scheinen, doch möglich sind. Wir sind beides mal sehr knapp, wie ich finde, haben uns nicht für das Final Four qualifiziert. Wir haben viel von ihm gelernt. Ich hoffe, dass er auch von uns profitiert hat und deshalb gab es keinen Grund für eine nicht saubere Trennung, wie hast du das gesagt?
Respektvolle
Trennung, genau.
Jetzt steht und tigert an unserer Seitenlinie Pablo Lasso, ein absoluter Big Name im europäischen Basketball. Viele Mannschaften waren hinter ihm als Trainer her. Ist es für dich manchmal noch surreal, dass Pablo an der Seitenlinie auf und ab tigert und unser Team einstellt?
Ich würde nicht sagen, es ist surreal. Das ist es nicht. Vielleicht, als ich mir sicher war, dass er sich für uns entscheidet, vielleicht zu dem Zeitpunkt war er so ein bisschen, okay, warte mal, bis der unterschreibt. Und wenn er unterschreibt, dann kann man sich auch sicher sein. Aber er hat mir, mindestens mir, immer das Gefühl gegeben, dass es keine andere Option für ihn gibt, außer wirklich sich Bayern München anzuschauen und wirklich zu verstehen, was wir hier machen wollen und wie er uns helfen kann und wie wir natürlich auch ihm helfen können. Ich finde, diese Unterschrift von Pablo gibt natürlich nicht nur uns, sondern auch für Bayern München, ich glaube sowieso in Deutschland, aber vor allem in Europa, eine gewisse Legitimität des Projekts, eine Gewichtung, dass das wirklich alles hier seriös ist. Es gibt ja heutzutage immer noch welche, die denken, wenn Fußball jetzt keinen Bock auf Basketball hat, dann gibt es Basketball morgen nicht. Und solche Sachen, vor allem dann SAP-Garden, der jetzt nicht nur ein Einjahresprojekt sein wird, gibt uns eine gewisse Legitimität und ist auch ein bisschen die Belohnung der ganzen Arbeit, die nicht nur ich, sondern alle Mitarbeiter hier leisten.
Bevor wir über den SAP-Garten sprechen, den ihr schon angedeutet habt, lass uns bei Pablo Lasso bleiben. Gibt's aus deiner Sicht schon Veränderungen, die er mitbringt, nicht nur auf dem Feld, sondern abseits des Feldes? Kann man seine Energie, seinen spanischen Flair im Verein erkennen? Wie siehst du das?
Also hört sich vielleicht blöd an, aber Pablo war für mich nie nur ein spanischer Trainer. Er ist ja in seiner Karriere als Spieler, aber auch danach nicht nur einfach in Spanien, obwohl er nur in Spanien gearbeitet hat, war ja nicht nur in Spanien, war ja die ganzen Sommer unterwegs bei verschiedenen Jugend-Europa- und Weltmeisterschaften, hat viele Trainer getroffen. Ich fand immer, er hat so eine Mischung zwischen spanischer und internationaler Basketballschule. Ich finde, am Anfang der Saison war es für ihn auch nicht ganz einfach. Es hat ein bisschen gedauert, bis er den Verein kennengelernt hat, bis er die Mannschaft kennengelernt hat. Ich glaube, er hat von Anfang an das gemacht, was er jetzt auch macht. Er hat viel rotiert, er hat versucht, allen Spielern die Chance zu geben, Teil der Siege, sondern auch manchmal Teil der Niederlage zu sein. Er hat die Verantwortung wirklich auf viele Schulter verteilt. Ich hoffe, das wird sich dann gegen Ende der Saison, wo wir auszahlen, weil wir in den vergangenen eigentlich 3 Jahren da eigentlich zusammengebrochen sind. Und er versucht das wirklich zu machen. Manchmal wundere ich mich, dass er, manchmal hat er wirklich Mut, einfach 4 Spieler zu Hause zu lassen. In Tübingen hat er einfach 4 Spieler zu Hause gelassen.
Und auch mal gleichzeitig 3 Youngster spielen zu lassen?
Genau, hat dann einfach aufgestellt. Ich glaube, das spricht so ein bisschen von seiner, manchmal so, ich weiß nicht, ob ich es so sagen kann, Carlo Ancelotti, Attitude, wir machen einfach und dann schauen wir, was passiert. Und das ist natürlich etwas, was wir jetzt nach Andrea, der ein bisschen da anders gelagert war, auch lernen müssen, ihm ein bisschen mehr machen zu lassen. Nicht, dass wir uns einmischen, aber manchmal weniger Fragen zu stellen, warum und wieso. Ich glaube, der weiß schon, was er macht, aber es hat ein bisschen Zeit gedauert, bis er die Bundesliga kennengelernt hat. Er lernt die ja immer noch kennen, aber es ist halt, wenn du am Anfang der Saison in Oldenburg auftauchst, gleich am 2. Spieltag, dann denkst du, also es ist Leute, die die Bundesliga nicht kennen, die Art und Weise, Stil der Bundesliga nicht kennen, die brauchen einfach, vor allem die 2 Aufbauspieler bei uns, haben ein bisschen Zeit gebraucht. Aber momentan sieht es so aus, als wir uns stabilisiert hätten, wenn jeder sich wirklich Teil der Mannschaft fühlt und jeder seine Chance bekommt. Und das finde ich einfach sehr, sehr wichtig für die erste Hälfte der Saison, für die ersten 3 Monate. Wir haben ja noch nicht die Hälfte der Saison hinter uns.
Ja, ich glaube, das deutlich zu erkennen, so die Rotation und die Rollenfindung der einzelnen Spieler. Aber er lernt auch den deutschen Winter kennen. Jammert er da ein bisschen über die Kälte oder ist das überhaupt kein Thema?
Gott sei Dank war es, als wir in Madrid waren, zum Auswärtsspiel gegen Madrid, war es noch kälter als in München und daher sagt er gar nichts mehr über das Wetter.
Okay, perfekt. Er läuft ja gerne in kurzer Hose rum. Also
beim Training ist er immer in kurzer Hose. Super interessant. Ja.
Aber neben Laso gab es natürlich nochmal einen Hammer-Transfer. Serge Ibaka, NBA-Champion, über 1000 NBA-Spiele gespielt. Hast du das im Sommer für möglich gehalten, dass ein Spieler wie Serge quasi hier in München oder in der Bundesliga aufläuft?
Also erstmal der Königstransfer von Bayern München Basketball in diesem Sommer war Devin Booker, weil also alle reden über Ibaka und über die Weltmeister, alles berechtigt, ohne Frage, aber für mich war, wenn man das ein bisschen was aus dem Fußball kopiert, Königstransfer war Devin, weil er nicht nur Qualität und mittlerweile auch Erfahrung mit sich bringt, nicht nur deswegen, sondern weil ein Spieler gekommen ist, der eigentlich überhaupt nicht weg war. So hat man das Gefühl mit seiner Familie und der hat uns wirklich etwas gebracht, was wir lange vermisst haben, zusammen mit Lucic und mit Andy und Nick. Wir haben wirklich also da ist jemand gekommen, als wenn er gar nicht weg war. Und der war wirklich sehr, sehr wichtig für uns in der Umkleidekabine, nicht nur auf dem Spielfeld. Was das Ibaka angeht, nein, ich habe es nicht für möglich gehalten. Das war sicherlich eine Frage oder Glück im Timing, dass Ibaka sich zu dem Zeitpunkt entschieden hat, nach Europa zu kommen. So wie ich ihn kennengelernt habe, ist es jemand, der keine Entscheidung schnell trifft, sondern wirklich überlegt und sehr, sehr committed ist zu dem, was er macht. Und als er die Entscheidung getroffen hat, okay, ich gehe jetzt nach Europa, waren wir die Einzigen, die wirklich für ihn einen Platz hatten, wie er sich das vorgestellt hat. Und wenn man dann sieht, wie er spielt, ich sage immer, neulich habe ich ihm gesagt, ey, es freut mich, ihn zu sehen, weil er genießt wirklich das Basketballspielen, aber vor allem genießt er das Trainieren. Und aus dem Grund ist er ein wichtiger Transfer für uns, nicht nur auf dem Spielfeld. Das, was er uns bringt, es bringt uns eine Dimension, die ich so in Europa, es gibt nicht wenige Spieler, die das Spiel so verändern können wie Barker, sondern er gibt uns eine Professionalität, also eine wirklich selten zu sehende Professionalität im Training. Und ich meine, ihr beide seht ihn ja, er kommt morgens um 8.30 Uhr und geht nach Hause um 17 Uhr. Und wenn du jetzt ein junger Spieler bist wie Ivan, oder Bonga ist kein junger Spieler, aber immer noch jung, dann musst du ja wirklich total dumm sein, um nicht zu verstehen, was du leisten musst, um so auszusehen, so zu spielen wie er mit 34.
Also er geht dann nach dem Spiel, geht er ja runter in den Kraftraum, was ich echt noch so nie gesehen habe.
Ja, aber mittlerweile geht ja nicht nur er in den Kraftraum, sondern es gehen Bonga und
Sylvain.
Auf einmal geht Francisco, der ist ja jetzt auch nicht bekannt dafür, ein bisschen mehr zu machen, als er muss. Unser französischer Künstler. Aber mittlerweile ist er auch im Kraftraum und Isaac ist ständig mit ihm im Kraftraum und es sind jetzt 4-5 Spieler, die auch am Anfang haben sie gesagt, was macht denn der Verrückte, aber mittlerweile zieht er wirklich Spieler mit und das ist eine große Bereicherung für unser Programm.
Und jetzt darf der Steffen uns erzählen, dass Marko Pešić genau so nach jedem Training und Spiel in der Nationalmannschaft auch in den Kraftraum gegangen ist, oder?
Ich muss jetzt aufpassen, dass ich da nichts Falsches erzähle, weil Marko ist mein Chef. Also da.
Aber du bist uns zugeschaltet, das ist der Vorteil.
Aber was mir so direkt in den Kopf schießt, ist, als ich als junger Spieler zur Nationalmannschaft gestoßen bin, da gab es dann auch immer so Leistungstests, ja, im Sommer in Heidelberg. Und dann waren so Sprintstationen aufgebaut und Marko war immer der Langsamste, okay? Und ich habe mir gedacht, wow, ist der Typ langsam? Und dann war das natürlich so ein Thema in der Mannschaft. Und der sagt so, ey, ist doch scheißegal, was die Uhr da anzeigt, der Ball muss in den Korb. So, das ist mir sowas von hängen geblieben, von der ersten Stunde an, von der Nationalmannschaft als erste Mal dabei. Ich so, wow, ich reiß mir hier den Arsch auf, versuche immer der Schnellste zu sein, versuche immer Gas zu geben und er sagt, ist doch scheißegal, was die Uhr anzeigt, der Ball muss in den Korb. Marko, kannst du das bestätigen?
Nein, das kann ich so nicht bestätigen. Ich war eigentlich immer der Fitteste. Es kann sein, dass ich da in keinem guten Verhältnis mit dem Trainer war oder mit dem Athletiktrainer war, dass ich keine Lust hatte. Aber tatsächlich ist ja sehr, sehr viel Wahrheit darin, wenn ich das so gesagt haben soll, dass der Ball in den Korb muss. Ist richtig. Es war eine andere Zeit. Also ich war nicht viel im Kraftraum, das muss ich schon sagen. War auch nicht nötig, weil die Athletik zu meiner Zeit nicht so das Entscheidende war wie heute. Also heute könnte ich ja, glaube ich, nicht spielen. Also mit meinem Talent oder meiner Qualität vor 25 oder ja mittlerweile 25 Jahren hätte ich heute keine Chance. Das Basketballspiel hat sich entwickelt. Damals konnte man auch ein bisschen cheaten, ein bisschen mit IQ glänzen. Heute brauchst du IQ und Athletik. Nationalmannschaft war auch immer ein anderes Tier. Also da haben wir uns ja auch aus anderen Gründen getroffen, um nicht nur zu trainieren. Und dann kann es sein, dass es ein längerer Abend war, den Abend vor dem
Konditionstest. Da habe ich auch gleich eine Story. Gut, dass du es ansprichst.
Okay, zweite Story. Das geht gut weiter. Okay, also Marko ist natürlich klar. Du hast gleich auch zwei Schläge für den Steffen, um da Storys herauszuhauen.
Ich war ja dann dein Personal Rookie.
Also ich weiß nicht.
Und dann kann ich mich erinnern, ich glaube, wir haben in Irland oder Schottland gespielt, ich weiß gar nicht mehr. Und das war dann Irland. Und dann gab es so einen legendären Teamabend und ich musste ein komplettes Glas Jack Daniels ausdringen auf Ex.
Ja, ja. Nein, es gab, wie gesagt, wir haben wir haben einen Kern, unsere Generation hat einen Kern gehabt, der eigentlich immer über 5, 6, 7 Jahre zusammengeblieben ist. Und dann gab es, ich glaube, vor Steffen gab es den Misan. Dann kam Steffen dazu und die mussten alle halt bei der ersten großen Auswärtsfahrt
Tribut zahlen.
Ja, nicht Tribut zahlen. Es gab Spielchen, die man da gespielt hat, wo auch Alkohol ab und zu involviert war. Und ich glaube, dass da Steffen hängen geblieben ist, weil er sich an den Tisch gesetzt hat, weil er sich dann an den Tisch gesetzt hat mit Leuten.
Ach, er hat sich freiwillig hingesetzt.
Ich kann mich, also ja, gut, dann soweit okay, mich oder? Erinnern kann, saßen Patrick Femerling, Steven, ich und ich glaube, wir waren zu fünft und noch jemand und dann wollte er unbedingt mitspielen, weil er kam okay, aus Hamburg okay. Und dann haben wir gesagt, aus Bamberg, Steffen, mit Selbst, ich will nicht sagen Arroganz, aber Selbstbewusstsein. Und haben gesagt, warum setzt du das nicht zu uns? Wir haben gewonnen, es war super interessant, weil in Irland spielt man nicht so oft, es war wirklich eine gute Reise. Und dann haben wir ein bisschen dieses Spielchen gespielt und Steffen hat am Schluss nicht gewonnen, aber dafür Erfahrung gewonnen.
Sehr gut. Okay, du darfst natürlich noch zurückschlagen.
Ja, ich muss jetzt nachdenken.
Ich kann auch dazwischen noch kurz reingehen. Wenn du, also wir behalten uns das mal, du hast noch einen Schlag frei.
Ja, ja.
Auf den Steffen. Dann war im September da noch so ein Basketballturnier. Und da hat Deutschland ganz gut abgeschnitten als Weltmeister. Das wurde jetzt viel behandelt. Was mich am meisten interessiert ist, welche Haarfarbe hättest du dir zu Easy Bongas unfassbar schönen Smoking oder Anzug gewünscht von ihm? Er hat ja immer mal variiert. Diesmal hat er es klassisch getragen, wenn du es aussuchen
dürftest. Ich finde, wenn ich mir aussuchen könnte, ist das, was er jetzt hat, am besten.
Ja?
Ja, weil jetzt sieht er, also natürlich ist das immer subjektiv, aber jetzt sieht er am seriösesten aus. Jetzt sieht er am ausgeglichensten aus, so spielt er auch. Man kann auch manchmal in seiner Haarfarbe erkennen, in welcher Stimmung er sich in der Woche oder dem Monat befindet. Ich glaube, jetzt ist er wirklich als Spieler gereift, wie ich finde. Sehr viel Konstanz in sein Spiel gebracht. Und deshalb auch an dieser Stelle an Isak nichts ändern, einfach so wie es jetzt ist.
Sehr schön.
Was hätte dein Vater, der Sveti, damals gemacht, wenn einer in Berlin mit blonden Haaren oder pinken Haaren ins Training gekommen wäre?
Gut. Ich erzähle euch meine Geschichte. Wir haben ja in der Saison 96, 97 sind wir mit Alba Berlin von der alten Semmeringhalle am Mierendorfplatz in die Max-Schmeling-Halle umgezogen und wir haben wirklich eine super Mannschaft gehabt. Das war das erste Jahr, wo Alba Euroleague gespielt hat, sind auch sehr weit gekommen, sind in den Playoffs gegen Barcelona ausgeschieden, haben Pokal gewonnen in Gießen, das war der erste Titel für Alba Berlin und dann kamen die Playoffs und dann unsere beiden Center, Sascha Hubmann und Steven Marikbabo, entschieden, dass die sich die Haare in blau und gelb färben. Ich kann mich nicht erinnern, gegen wen das Viertelfinale im Pokal war. Es kann sein, dass es Leverkusen war. Es kann ganz gut sein, dass es Leverkusen war. Und dann, damals war eine große Rivalität zwischen Leverkusen und Berlin. Und das war eigentlich das erste Jahr, wo man das Gefühl hatte, jetzt können wir Leverkusen wirklich schlagen. Und dann Tag vom Spiel kommt die beiden zum Meeting und setzen sich da rein. Uns war natürlich sofort klar, was passieren wird. Mein Vater war damals Trainer, er kam etwas später zum Meeting und dann hat er sich hingesetzt und als er die gesehen hat, war das Meeting vorbei. Und am nächsten Tag kam Sascha Hubmann mit schwarz gefärbten Haaren, aber Steven hatte das Problem, weil er wirklich kurze Haare hatte, also ganz, weiß nicht, ein, zwei Millimeter fast Glatze, dass er dieses Blond nicht rausbekommen hat. Steffen, du hast ja auch mal die Haare gefärbt, dann wird auch die Haut, Kopfhaut wahrscheinlich auch gefärbt und das war super interessant. Aber ich glaube, mein Vater ist jetzt auch mittlerweile anders und hat sich auch ein bisschen der Zeit angepasst. Sicherlich jetzt einen anderen bei Bookers Haarschnitt, bei Devin Haarschnitt jetzt einen Spruch gegeben, aber er akzeptiert das ja mittlerweile.
Wenn wir schon bei Sveti sind, du hast ja, oder du bist ja ein Familienmensch, du hast auch zugegeben, dass du im Finale mehr, ein bisschen mehr für den Papa gehalten hast, im WM-Finale. Hat sich der DBB mal bei dir gemeldet und sich beschwert, so, ey Marco, du hast deutsche Nationalmannschaft gespielt, was ist da los? Oder vielleicht mit einem kleinen Schmunzeln, oder ist da aus der Richtung gar nichts gekommen?
Nein, überhaupt nicht. Also, ich meine, wenn ihr euch in meine Situation, hineinversetzt, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr es genauso handhaben würdet. Aber was ich total unterschätzt habe, ist, dass welchen Druck das auf unsere Spieler hier bei Bayern München ausgeübt hat. Also das Erste, was Andi Obst mir gesagt hat, ist so wichtig, dass wir gewonnen haben, weil hey, du hättest uns solche Sprüche reingedrückt und so weiter.
Das ist der Fall. Das war wirklich das war ein Thema.
Das war ein großes Thema.
Ich wusste gar nicht, dass es so ein Thema war.
Also, ganz großes Thema. Ich hab das wirklich nicht... also ich hatte niemals gedacht, dass der... Oder Isak kam auch damit, Nils natürlich ein bisschen... anders, der hat das wahrscheinlich gar nicht auf der Hut gehabt, aber die beiden waren schon sehr motiviert. Also es kann sein, dass das den letzten Push gegeben hat, letzten 2%. Ja. Nee, aber DBB hat nichts gemacht. Nein.
Okay, lass uns das Jahr oder andersrum, das Jahr schließt mit einem Kreis, und zwar haben wir letztes Jahr, wir haben angefangen mit dem Top 4, das wir gewonnen haben. Vlado Lucic in letzter Minute fast noch zum Team dazu
gestoßen. Ja, ohne Training. Ohne Training.
Ja. Ohne Training. Und jetzt haben wir, toi toi toi, knock on wood, eine Mannschaft, die derzeit fast verletzungsfrei ist. Mhm. Und wir haben das Top 4 2024 hier nach München holen können. Und da hast du auch was geplant. Wir haben einen etwas größeren Rahmen. Wollen wir was machen? Willst du ein bisschen was erzählen, was genau diese Thematik deutscher Basketball angeht?
Ja, also erstmal sind wir glücklich, weil ich glaube, dass die alle, die an der Bewerbung gearbeitet haben, wirklich einen tollen Job gemacht haben. Und wir haben uns auch letztes Jahr beworben für das Top 4. Wir werden uns in Zukunft auch bewerben, weil ich glaube, dass das, wenn wir das Gefühl haben, dass wir etwas gut machen können, sollten wir es auch versuchen. Ob wir es immer bekommen, das ist natürlich nicht, liegt nicht in unserer Hand. Aber ich finde, dass das früher, wo Steffen noch aktiv war, gab es das All-Star-Game noch, oder zu meiner Zeit auch, und dann gab es das Top 4, dann gab es das Top 4 ein paar Jahre nicht. Mhm. Es gab auch kein All-Star-Game, das heißt, die BBL an sich hat kein wirkliches Leuchtturmprojekt gehabt, dass man in der Saison, wo man Sponsoren, Fans und alle sammelt, und das ist einfach jetzt das Top 4. Und dieses Turnier gehört der BBL, und deswegen ist es immer wichtig, dass dieses Turnier, ich nenne es mal Turnier, es ist ein Turnier, wo es um eine Trophäe geht, nicht nur jetzt bei uns in München, sondern in Zukunft nicht nur ein Event ist, wo zwei Halbfinals und Endspiel gespielt wird und ein Pokal gewonnen wird. Das darf man nicht, ich unterschätze das auf gar keinen Fall, das ist sehr, sehr wichtig, sondern es muss etwas geben, dass dieses Wochenende auch zum Wochenende des deutschen Basketballs macht. Ja. Und es muss auch etwas sein, was auch fortführend organisiert werden kann in der Zukunft. Und ich nerve die Leute sehr oft wahrscheinlich, und jetzt kommt wieder der aus München und erzählt Dinge Zeugs, aber ich bin großer Befürworter einer Basketball Hall of Fame in Deutschland. Mhm. Ich finde, dass vor allem in der Zeit, wo man jetzt einiges gewinnt oder der Basketball ein wie ich finde, nie dagewesenes Niveau nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Sport, deutschen Sport, ja, erreicht hat, muss man wissen, wo man herkommt. Man muss wissen, was die Geschichte des deutschen Basketballs, und die Geschichte des deutschen Basketballs ist weit davon entfernt, arm zu sein oder ohne Inhalt zu sein, erstens. Und zweitens, wir merken hier in München, dass viele Kinder vor allem zum Bundesligaspielen kommen. Wir haben, wenn man die Berichte sieht, noch nie so viele Mitglieder, einen sehr großen Mitgliederzuwachs in den Vereinen, ja, in Gesamtdeutschland. Und es ist die Aufgabe von uns, nicht nur diesen neuen Mitgliedern oder Kindern oder auch Erwachsenen, die sich für Basketball zu interessieren, auch mal beizubringen, wo kommt das alles her? Also, ja. Wie war das 72 bei den Olympischen Spielen? Wie war das 85 in Stuttgart bei der, ich glaube, ersten Europameisterschaft in Deutschland? Da haben wir, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, schon 2 NBA-Spieler gespielt mit Blab und Schrempf. Ich weiß nicht, ob Chris Phelps auch 85 dabei war. Schrempf auf jeden Fall, ich glaube, Blab auch. Es war ja nicht so, dass der erste deutsche NBA-Spieler Dirk Nowitzki war und der zweite Dennis ist. Und ich finde, diese Entwicklung von 93, 30 Jahre später, ist eine Entwicklung, die sehr, sehr interessant ist und vielleicht einzigartig ist in dem europäischen Basketball. Wenn man sich, du bist jetzt Mann der Zahlen, wenn man sich die Europameisterschaften anschaut, jetzt ohne auf die Weltmeisterschaften zu schauen, aber auch da kann man schauen, da wirst du sehen, dass nur eine begrenzte Anzahl von Ländern Medaillen gewonnen haben. Ja. Und Deutschland hat in den letzten 30, aber vor allem in den letzten 20 Jahren 3-4 Medaillen gewonnen. 4 glaube ich. Also 2002, 2005, 2023. Und wenn man dann schaut, da gibt es Spanien, da gibt es Jugoslawien oder Serbien, da gibt es Frankreich. Und dann
Griechenland,
da kommt schon, also unter den Top 5, 6 ist schon Deutschland. Ne? Ja. Man spricht über Italien und Türkei.
Litauen, Basketballnation, genau. aber man ist konkurrenzfähig. Aber
man ist nicht nur konkurrenzfähig, sondern man hat in den letzten 30 Jahren zwei große Titel geholt. Und ich glaube, das alles. Wenn sich jetzt keiner dafür verantwortlich fühlt oder eine einzelne Person dafür verantwortlich fühlt, das ein bisschen zu organisieren, haben wir gedacht, okay, wir wollen dieses Wochenende jetzt nicht nutzen, um groß jetzt München oder Bayern München zu promoten. Ich glaube, weil das einfach ein BBL-Turnier ist, sondern auch etwas zu machen, was vielleicht beim nächsten Top 4 und beim übernächsten Top 4 fortgeführt werden kann. Ein Turnier, wo man Legenden einlädt, wo man ein bisschen sich sammelt und vielleicht einen besseren Kontakt zu den Fans entwickelt, dass man alte Gesichter wieder sieht, seien es Spieler, Trainer.
Vergessene Geschichten erzählt.
Ja, und ich glaube, das haben wir uns vorgenommen, jetzt ohnehin in Einzelheiten inhaltlich zu gehen, weil wir noch in der Ausarbeitung sind, aber ich glaube, wir haben ein ganz gutes Programm auf die Beine gestellt, in der Hoffnung, dass das fortgeführt werden kann, wenn es Interesse gibt. Und deshalb war es für mich oder für uns alle wichtig, dass wir dieses Turnier auch bekommen.
Okay.
Früher ist auch immer Zeit der Playoffs. Vielleicht um ein bisschen über die sportliche Lage einen Ausblick zu geben. Und die Fans sind natürlich auch heiß drauf auf solche Fragen. Sehen wir die Bayern in den Playoffs, in den Play-ins, in den Euroleagues, in der Euroleague dieses Jahr?
Ich glaube, es muss unser Ziel sein, diesen 10. Platz anzugreifen. Wir haben einen sehr schwierigen Spielplan gehabt, wie ich fand, in der ersten Hälfte. Die zweite Hälfte oder die Rückrunde fängt auch komisch an. Also von den ersten, glaube ich, 5 Spielen sind 4 auswärts. Das erlaubt uns nicht vielleicht einen Run zu starten, mal 3-4 Spiele hintereinander zu gewinnen. Aber eins gilt auch, wenn wir in die Playoffs wollen oder in die Play-ins wollen, dann müssen wir auswärts gewinnen. Und irgendwann müssen wir, also wir haben schon, also wir haben 2 Spiele auswärts gewonnen, aber diese Spiele jetzt in Bologna, in Mailand, in Berlin, ich weiß nicht, da kommt noch jemand danach. Das sind Spiele, wo wir unbedingt jetzt auch mal einen nächsten Schritt machen wollen und gewinnen wollen. Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, gibt es reelle Chancen, auf Platz 10 zu schielen oder vielleicht noch besser. Es ist alles sehr, sehr ausgeglichen, Kleinigkeiten entscheiden. Spiele, Wahnsinn diese Saison, wie eng das alles beieinander ist. Deshalb Chancen sind da, aber wir müssen jetzt den nächsten Schritt in der zweiten Hälfte der Saison machen.
Und wie beurteilst du die Euroleague? Die Entwicklung der Euroleague, also das ist ja schon ein High Performer. Also das macht ja echt fantastisch viel Spaß, die Spiele auf dem Niveau zu gucken, und jedes Spiel ist irgendwie eng bis in die letzten 3 Minuten. Aber siehst du konkret eine Entwicklung? Ich meine, viele NBA-Spieler kommen nach Europa, schielen darauf. Luka Doncic wird natürlich bestes Beispiel sein, dass Europa, der Basketball in Europa richtig Hand und Fuß hat.
Also eine Sache ist sicherlich nicht zu verneinen. Diese ist, dass alle, die gedacht haben, dass die Pandemie die Vereine dazu bringt, ein bisschen vorsichtiger zu sein, alle lagen falsch. Es ist genau andersrum gekommen. Daher finde ich, war die Euroleague individuell noch nie so stark wie in den letzten 2 Jahren. Vor allem in dieser Saison. Es kommen Spieler nach Europa, die vor 5, 6 Jahren Utopie waren, da gab es überhaupt keine Diskussion, ob sie überhaupt über nachdenken, nach Europa zu kommen. Und das ist alles gut, aber ich persönlich, mittlerweile, je mehr ich darüber nachdenke, muss ich sagen, dass diese Every Game Matters Slogan oder die Vision der Euroleague etwas ist, worüber man wirklich nachdenken müsste. Ich finde, grundsätzlich sind wir in einer, obwohl das alles von außen super aussieht und es wird jedes Spiel, keine Ahnung, wird in den letzten Sekunden entschieden, sind wir in einer sehr großen Krise im europäischen Basketball, wie ich finde. Ich glaube, dieses Every Game Matters ist zwar interessant für den Fan. Ich habe jetzt noch nie so viele Leute gesehen, die dieses Fantasy spielen. Ja. Jeder kennt jeden Spieler, jeder schaut fast nach jedem Spiel mitten im Spiel, wie verändert sich Tabelle und die Statistiken der Spieler. Aber diese Situation verursacht auch ein paar negative Erscheinungen, wie ich finde. Die Schiedsrichter stehen unter immensem Druck. Mhm. Jeder Fehler wird sehr emotional auch in der Öffentlichkeit diskutiert. Die Schiedsrichter, weil jeder Besitz gilt, es ist nicht leicht. Es ist wirklich kein einfacher Job für die Schiedsrichter. Erstens, zweitens, die Trainer stehen unter einem großen Druck. Ich weiß gar nicht, wie viele Trainer es wechseln bis jetzt gab. Ich glaube, 4, 3 oder 4, 5. Und zwar zu sehr frühen Zeitpunkten des Saisons. Junge Spieler, also die Euroleague ist mittlerweile eine sehr alte Liga geworden. Mhm. Wenn man, was ich nicht kritisiere, diese Spieler haben, diese Anführungsstrichen älteren Spieler haben außergewöhnliche Qualität, aber wenn man etwas von der NBA lernen will, dann muss man auch lernen, dass man eine neue Generation Spieler aufbauen will, und die sehe ich überhaupt nicht, weil die haben überhaupt keinen Platz, keinen Raum, um Fehler zu machen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das heißt, man muss schon, aber das hängt alles, diese ganze Entwicklung hängt auch mit dem, ich sage immer, mit dem gesamten europäischen Basketball-Ökosystem, nicht nur mit der Euroleague, sondern mit vielen, vielen anderen Sachen, die den Basketball in Europa beeinflussen. Der nächste Sommer wird super interessant sein. Es gibt kaum Spieler auf dem Markt. Es gibt so viele große Vereine in Europa, die Spieler suchen, Geld haben, aber eigentlich nicht die Spieler bekommen, die sie haben wollen, weil der amerikanische Markt jetzt nicht nur NBA und G-League ist, sondern auch G-League mit neuen Exhibit 10-Verträgen und neuen Two-Way-Contracts, die eigentlich einen Borderline-NBA-Spieler überhaupt nicht dazu zwingen, nach Europa zu gehen, weil die dort ohne ein Spiel spielen zu können oder müssen, sehr viel Geld verdienen können. Colleges fangen jetzt mit diesen Neil-Verträgen an und zahlen hohe Buyouts an Vereinen in Europa, um die Spieler zu bekommen. Und das ist eine sehr, sehr große Gefahr. Dazu kommt Japan, China und die anderen Märkte, die sich weiterentwickeln. Es ist eine spannende Phase. Deshalb wird es sehr, sehr interessant sein, wie Mannschaften die Kader auch in der Euroleague für die nächste Saison basteln. Das wird, wie ich das vorhersehen kann, ein Ein sehr, sehr großes Abenteuer.
Okay, mit Blick auf die Uhr, weil du musst noch weiter. Dieses Thema wollen wir auf jeden Fall nochmal vertiefen. Ich glaube, da lohnt sich nochmal nachzuhaken. Unsere Fans haben sehr viele Fragen gehabt. 10 Minuten, schnell Fragerunde und wir starten mit c.bot-ta, der beim SAP Garden der Eröffnung wissen möchte, kommt ein NBA-Team in den SAP Garden?
Das kann ich jetzt weder verneinen noch verjahren. Also wir überlegen uns schon nicht einfach so zu sagen, wir machen die Halle auf und dann let's go, sondern es soll schon eine Eröffnungsfeier geben und lassen wir uns mal überraschen, was dabei passiert.
Mein Sohn Simon fragt, er kann sich gut Gedanken machen beim Trampolinspringen. Wo kannst du dir die guten Gedanken machen?
Ich beim Sport immer.
Welche Sportart?
Ja, nur Laufen, Stepper und Fahrradfahren. Alles andere bin ich zu untalentiert.
Marco, telefonieren ist auch eine Sportart von dir. Da läufst du auch hunderte von Kilometern. Ich habe dich noch nie
gesehen. Da laufe ich auch, korrekt. Nein, korrekt. Ich kann nicht sitzen und telefonieren. Das ist eine Macke, die ich habe.
Genau. 25.000 Schritte am Tag, oder?
Ja, zwischen 20 und 30.
Okay.
Ja. N.IR1998 fragt, wie bekommst du Beruf und Familie unter einen Hut? Und was ist dein Lieblingsessen?
Mittlerweile sehr einfach. Mein Sohn ist ja selber spielt Basketball, er ist Basketballer. Meine Frau freut sich, wenn ich so wenig wie möglich zu Hause bin. Hat sich dran gewöhnt. Wenn ich länger zu Hause bin, fragt sie, was machst du da? Also läuft alles. Naja, Scherz beiseite, eigentlich ganz gut. Ich habe das Glück, dass meine Frau versteht, dass Basketball nicht mein Beruf, sondern Berufung ist. Gott sei Dank versteht sie nicht viel von der Sportart, deswegen reden wir zu Hause gar nicht über Basketball. Mein Sohn ist mittendrin, Basketball interessant zu finden. Deshalb einfacher als man denkt. Und was war Lieblingsessen?
Ja, als Restaurantbesitzer
mein Lieblingsessen?
Musst du ja wissen, was dein Lieblingsessen ist, oder?
Suppe.
Ganz ehrlich, am liebsten esse ich zu Hause, wenn ich ganz ehrlich bin. Meine Frau ist eine exzellente Köchin mittlerweile. Ich habe keinen Liebling, ich esse eigentlich alles. Alles, wo kein Koriander drin ist.
Okay. Weiter geht es mit Vincent Listo, der fragt, wie sehr du Cassius Winston vermisst.
Ja, seine Art und Weise schon. Ich bin super mit ihm klargekommen. Er war ein lustiger Typ. Aber nicht nur lustig, sondern auch bei ernsten Themen sehr ernst und sehr, sehr nachdenklich. Und ich fand ihn ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse.
Lustiger Geselle.
Ja.
Eva Alefant fragt, was war die größte Herausforderung 23 und der verrückteste Moment?
Ja, die größte Herausforderung war tatsächlich, als wir im Halbfinale ausgeschieden sind, dass wir alle zusammengeblieben sind. Backoffice, dass wir natürlich, das war nicht einfach. Ich finde, dass wir auch ein paar Sachen gut gemacht haben. Die Unterstützung der Fans ist immens in dieser Saison und das hängt auch vor allem an den Mitarbeitern im Backoffice zusammen. Aber die größte Herausforderung waren die ersten 2-3 Wochen nach Ulm, weil manchmal denkt man auch, tausend Sachen gehen einem durch den Kopf. Aber da wieder rauszukommen, das war nicht so einfach. Aber irgendwie haben wir es wieder bekommen, dass wir, ich finde, noch stärker rausgekommen sind als davor.
Verrücktester Moment?
Boah. Verrücktester Moment war, als Adrian zu mir kam und sagte, wir möchten jetzt das erste Spiel auf dem Glasboden spielen.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, ihr habt doch alle einen Dachschaden, sollen wir jetzt im BMW-Park auf dem Glasboden spielen? Aber es war am Ende möglich. Es war wirklich ein Wahnsinnserlebnis.
Das passt ganz gut, weil die Alex möchte auch wissen, ob es diese Chance gibt, dass wir nochmal auf dem Glasboden spielen werden.
Ja, also wir wollen im BMW-Park langfristig im Glasboden spielen. Mhm. Weil das auch ein super Asset ist für alle Events, die sonst im BMW-Park stattfinden und wir arbeiten dran.
Niki und Gerlinde fragen, wie geht es dem Augustin Rubit? Ist er noch verletzt? Ist er noch bei uns? Was ist da der Status quo?
Ja, verletzt ist er nicht mehr. Seitdem er operiert worden ist, ist er wieder auf dem Weg der Genesung. Ich glaube, er ist immer noch in der Rehabilitation. Leute, viele Fans, die auf dem BMW-Park sind, die sehen ihn ab und zu. Der kommt immer wieder hier zu Untersuchungen, trainiert mit uns. Das, was er trainieren kann in diesem Zeitpunkt, er ist noch nicht so weit, dass er spielen kann. Aber wir unterstützen natürlich mit allen Mitteln, die wir haben. Er macht seinen Reha-Plan bei seiner Familie in den USA. Und ich kann jetzt nicht sagen, wann er zu 100% so fit ist, dass er wieder angefangen zu spielen. Aber ich bin mir sicher, dass er wieder spielen wird. Die Frage ist nur, wann.
Der Thorsten möchte wissen, wie du die Entwicklung unserer Talente siehst.
Sehr gut. Ich finde, wir haben da auch, das war auch ein wichtiges Thema, das ich mit Pablo immer diskutiert habe. Ich finde, die zweite Mannschaft hat auch, vor allem letztes Jahr, Kalou war ein sehr wichtiger Baustein in dieser jungen Mannschaft. Auch Ivan, die waren ständig verletzt, waren raus und so weiter. Aber mittlerweile, ich glaube, mit Mucki, den wir zurück, der alte Schleifer, der mich damals auch in der 90er, 2000 geschliffen hat. Steffen hatte leider nicht die Möglichkeit, mit Mucki zu arbeiten, als wir alle noch jung und frisch waren. Aber wir haben einiges verändert. Ich finde super, wie sie sich entwickeln. Die zweite Mannschaft macht wieder Spaß, spielt viel, viel besser als in den Jahren davor. Man sieht Ivan und ständig Martin immer mehr, bekommen auch die Möglichkeit zu spielen, sind bei jedem Training dabei. Es gibt einige Jungs, die wirklich sehr, sehr talentiert sind, mit 14, 15, 16 momentan. Ups, sorry. Ich bin sehr zufrieden.
Und dann haben wir noch genau 30 Sekunden, ja, um eine Story über Steffen rauszuhauen, wenn dir eine einfällt.
Nee, fällt mir eigentlich gar keine ein, weil der Steffen war immer sehr langweilig.
Echt?
Ja, er war total langweilig. Er hat Spieler immer zu Hause, nicht viel gemacht, kaum weggegangen, nicht viel gesprochen, hatte kein Selbstvertrauen, gar nichts. Und deshalb war er eigentlich immer langweilig.
Ein braves Lamm. Ich glaube, man kann da ganz gut
er war das Gegenteil lesen. Davon, aber... Was meinst
Man
du?
Man kann da ganz gut zwischen den Zeilen lesen, was du sagen wolltest. Das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Schlusswort. Marco, vielen Dank für deine Zeit.
Ich bin ein bisschen erfahrener als er, dass ich diese ganzen Geschichten raustrage. Aber wenn ich anfange zu reden, dann kann man ein paar Bücher schreiben.
Das ja, aber unser Medienchef hat gesagt, ich muss ein bisschen was raushauen, hat er gesagt.
Ja, gut. Gut.
Okay.
Vielen super. Dank, Marco, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hoffen natürlich dass du ab und zu unseren Podcast anhörst. Ich weiß nicht, ob man sich den anhören kann, aber das wird uns natürlich freuen. Und guten Start ins Jahr 2024. Jens, dir viel Spaß beim Skifahren, was anderes machst du ja eh nicht. Und Marco, dir eine gute Zeit.
Danke, Jungs. Ciao, ciao.
Auch hier nochmal kurzen Dank an die Fans für die rege Beteiligung. Wir haben nicht alle Fragen beantworten können, aber wir können bestimmt nochmal wieder einen Podcast mit dem Marco machen. Herzlichen Dank und bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.